Liebe Gäste, schnallen Sie sich an und ziehen Sie Ihren Sitzgurt fest. Willkommen an Bord. Es begrüßen Sie der Captain und die Queen.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen an Bord. Aufgrund der Hitzewelle haben wir heute den heutigen Flug gecancelt und es ist hitzefrei.
Yeah! Endlich!
Oh mein Gott.
Darauf haben alle Kollegen gewartet und ganz viele Passagiere fänden das wahrscheinlich ziemlich blöd.
Also du willst mir nicht sagen, dass irgendein Flugzeug heute raus oder draußen stand ohne APU, oder? Also, oder? Ihr sagt mir das nicht.
Nee, also für alle Fußgänger unter euch, die jetzt nicht genau wissen, was eine APU ist, das ist ein kleines Triebwerk im Heck des Flugzeuges, was ab dem Boden dafür sorgt, dass man Strom hat und die Klimaanlage funktioniert. Und bei 38 Grad momentan in Deutschland ist das ziemlich wichtig.
Ja, also ich sage immer, wenn der Kapitän kein Schwabe ist, dann wird nicht gespart.
Nein, also natürlich nicht. Es ist ja, also ich meine, bei so Temperaturen wie diesen oder so stellt sich die Frage nicht, das geht ja nicht. Da muss man das sehr kühlen, weil ansonsten ist es ja wirklich nicht nur nicht auszuhalten, sondern auch gefährlich.
Ja, es ist, also ich bin jetzt, wann bin ich nach Deutschland gekommen? 87? Nee, 88. Mhm. 88 bin ich nach Deutschland gekommen, okay? Das sind 38 Jahre jetzt.
Das ist richtig komisch. Du bist ja erst 26, aber das müssen wir später erklären, ja?
Ich bin 88 nach Deutschland gekommen. Und ich muss dir echt sagen, die ersten Jahre in Deutschland dachte ich, wann haben die denn auch mal Sommer? Ich meine, das maximal war so 26 Grad und ich dachte so, hä, warum ist es hier so kalt? Ich möchte so richtigen Sommer, ja?
Ja.
Ich weiß das noch ganz genau, dass mir die Sommer in Deutschland zu kalt waren. Also für meine Verhältnisse.
Ja gut, damals gab es ja noch keine Temperaturanzeigen im Auto, wo man die Temperatur eingeben kann, aber jemand, der im Auto seine Wohlfühltemperatur bei 29,5 Grad hat.
Ja.
Aber auch nur deswegen, weil man 30 Grad nicht einstellen kann. Für den ist klar, dass ein Sommer mit 26 Grad quasi kein Sommer ist. Ne?
Also
ich komme ja aus Norddeutschland, da ist 26 Grad quasi, also hitzefrei schon mal auf jeden Fall angesagt.
Klaus, das ist mit Abstand der härteste Sommer, den ich erlebt habe. Ernsthaft. Ich meine, dass ich im Auto 40 Grad hatte, ich kann mich nicht dran erinnern. Und dass ich rausgehe und das Gefühl habe, irgendwie ich bin mitten in der Sauna. So krass wie jetzt dieser Sommer hatte ich es nicht. Und weißt du was? Letztes Jahr im Juli, da saß ich im Pulli und Hoodie. Es war kalt. Kannst du dich erinnern?
Also nicht mehr bewusst. Also aber das gibt's natürlich auch manchmal, klar, aber nicht bewusst. Aber ich habe es genauso wahrgenommen wie du heute. Ich war im Simulator und das war sehr gut runtergekühlt. Und ich bin dann nur von dort quasi zur Basis gelaufen. Und ich war am Ende. Es war so unfassbar warm. Also es war wirklich unglaublich.
Klamotten brennen mir oft. Also meine Haut hat gebrannt einfach auch.
Ja.
Und ja, wirklich, egal wo du reingegangen bist, es ist ja halt auch so, dass Deutschland nicht zu den Ländern gehört, wo es überall Klimaanlagen gibt. Ich meine, in den Staaten oder in Asien ist es ja so, du frierst ja eigentlich auch, ne? Wenn du irgendwo reingehst, brauchst du immer eine Strickjacke, weil die das ja immer so extrem runterkühlen. Und zwar das ganze Jahr. Deutschland gehört jetzt nicht zu den Ländern, wo auch öffentliche Gebäude irgendwie klimatisiert sind, also in den wirklich seltensten Fällen. Und ich war heute bei der Stadt. Ich habe meinen Führerschein erneuert, Gott sei Dank.
Mhm.
Nach 26 Jahren musste jetzt eine neue Karte her. Und dieser Raum, die Dame, die mich da bedient hat, das ging nicht. Das war so heiß da drin. Mhm. Und ich habe nur gedacht, die sitzt den ganzen Tag da. Ich bin jetzt vielleicht nur eine halbe Stunde, aber die sitzt den ganzen Tag da. Also kannst unter diesen Umständen gar nicht arbeiten. Aber wie gesagt, es ist halt nirgendwo eine Klimaanlage. Wenn, dann müsstest du so einen Ventilator hinstellen, was dir die warme Luft hin und her bläst. Und das war's.
Ja. Das ist richtig.
Also echt schlimm. Ja. Und Die Frage ist, wie geht's denn so in den nächsten Jahren mit der Klimaveränderung? Irgendwann mal? Naja, ich habe schon gedacht, ich kaufe jetzt ein Haus in Nordschweden oder so.
Ja, da hast du auf jeden Fall die Hälfte des Jahres A, keine Probleme mit Sonnenbrand, weil die Sonne gar nicht scheint. Und im Sommer scheint sie aber die ganze Zeit, nur es wird nicht so warm. Da hast du natürlich recht.
Ja, ja, ja. Naja.
Ich fliege diesen Monat noch nach Dubai.
Oh weh.
Das ist ja, aber es waren tatsächlich auch nur 38 Grad in Dubai. Und wenn es in Frankfurt schon wärmer ist als in Dubai, ist schon ein deutliches Zeichen.
Also es ist ja auch noch eine andere Hitze. Die trockene Hitze ist nochmal anders als dieses Schwüle hier.
Ja, das ist richtig.
Also als ich in Usbekistan war, waren es 44 Grad. Aber ja, es hat sich anders angefühlt.
Ja, gebe ich dir recht. Das ist längst nicht so belastend, als wenn es jetzt warm, feucht ist, ja, oder schwül am besten noch. Ja.
Ja. Ja,
vollkommen richtig.
Ich habe vorhin in meiner Story schon gesagt, dass wir immer weniger Zeit finden, um Podcast-Folgen aufzunehmen. Das liegt ja auch wirklich daran, dass du jetzt auch in einer neuen, also ich sag mal neueren Rolle bist und mehr Verantwortung hast in deiner Checker-Rolle und dadurch halt auch sehr viel mehr arbeiten musst oder beziehungsweise noch mehr, auch Bürotage hast. Und ich halt auch und wir halt dadurch auch nicht immer gemeinsame Zeit finden, aber wichtig ist, dass unsere Zuhörer wissen, dass wir sie im Blick haben und uns da auch Mühe geben, das weiterhin fortzuführen und halt auch vielleicht regelmäßiger.
Ja, natürlich, das versuchen wir in jedem Fall, aber es ist halt nicht immer ganz einfach. Und genau, was du gesagt hast, die neue Rolle, ich würde mich lieber als Trainer sehen als Checker.
Ja.
Aber am Ende, die neue Rolle ist dann eben so, dass du manchmal doch weniger Zeit oder dass ich dann weniger Zeit habe. Und bei dir ist es ja nicht unähnlich. Aber trotzdem möchte ich, dass wir das auf jeden Fall so regelmäßig wie möglich, am liebsten alle 14 Tage beibehalten. Und wir geben mal das Beste und arbeiten daran.
Eigentlich könnte ich ja all den Damen, die mir ja schreiben wegen dir, ja sagen, er hat jetzt einfach keine Zeit mehr.
all den Damen, ja genau. So ist es richtig.
Ich manage ja deine Fanliste.
Ah ja. Interessant, ja, das wusste ich bisher ja noch gar nicht. Vielleicht werde ich ja irgendwann auch nochmal in Kenntnis gesetzt.
Naja, nee, die müssen erstmal alle an mir vorbei. Und ich muss sagen, da war jetzt bisher nichts Dolles dabei. Also.
Quatsch, mach Spaß. Jetzt ist ja die nächste Frage, dürfen sich denn die Damen, die du bisher aussortiert hast, noch ein zweites Mal bewerben oder geht das denn einmal raus?
Ich mach Spaß. Alles klar. Nein, das ist alles ein Scherz. Nee, aber es ist so, ne? Wir sind beide gut beschäftigt.
Ja.
Ja.
Das ist richtig.
Ja.
Aber jetzt haben wir Zeit und können jetzt mal ein bisschen plaudern über das, was so in letzter Zeit passiert ist.
Mhm.
Und zum Beispiel kam ja die Frage auf, wie, wenn jetzt zum Beispiel ein Flugzeugunglück passiert ist irgendwo auf der Welt, wie jetzt da gerade in Indien, wie gehen wir eigentlich damit um? Und das würde mich zum Beispiel mal interessieren. Also ich erzähle gerne, wie es aus meiner Sicht ist, wie ich mit so Nachrichten umgehe oder damit. Aber bevor ich das mache, würde ich gerne wissen, wie du damit umgehst als Purserette oder als Flugbegleiterin.
Also tatsächlich bin ich genau an diesem Tag geflogen und zwar nach Toronto. Am Tag des Unglückes von Air India bin ich selbst geflogen. Ich habe das noch auf dem Weg zum Flug gehört bzw. gelesen. Und
Was macht das mit dir? Was macht das mit dir, wenn du so etwas liest? Du fährst zum Flughafen, du liest es.
Also es hört sich jetzt blöd an, wenn ich jetzt sage nix, weil natürlich macht das was mit einem, beziehungsweise man fühlt sich extrem involviert, weil man selbst in diesem Berufsfeld ist. Aber auf der anderen Seite, jetzt auf meine emotionalen Zustand, hat es überhaupt keinen Einfluss gehabt. Und ich sage, ich kann das auch gut erklären, weil ich habe dann mich natürlich gefragt, okay, jetzt gehe ich direkt auf den Flug. Warum passiert denn bei mir emotional nichts damit? Also emotional im Sinne von, oh, kriege ich jetzt Angst oder gehe ich jetzt mit dem Angstgefühl auf dem Flug? Absolut nein.
Ja.
Und das liegt einfach wirklich daran, weil ich meinem Arbeitgeber in der Hinsicht total vertraue. Also und sei es jetzt eure Ausbildung, sei es jetzt auch der technische Zustand, da habe ich einfach vollstes Vertrauen. Und ich sage immer wieder, und es ist nichts gegen Air India, aber ich sage immer wieder, choose your airline wisely. Es ist einfach so, und ich selbst auch, ich gucke immer, mit wem ich fliege. Das ist ja einfach, das ist meine ganz persönliche Meinung, ohne jetzt irgendwelche Airlines schlechter zu machen. Oder, aber wenn man sich in der Aviation-Branche auskennt, dann guckt man da einfach nochmal anders hin.
Es ist total cool, was du sagst oder witzig oder eigentlich, weil ich denke das genauso. Und was das angeht, denke ich hundertprozentig genauso. Ich habe absolutes und vollstes Vertrauen in meine Firma und in die Technik. Naja, und in die Ausbildung sowieso, weil ich ja eben auch darin involviert bin und vielleicht einen kleinen Teil dazu beitrage, habe ich halt so unheimlich großes Vertrauen darin. Und deswegen, genau wie du sagst, im ersten Moment würde ich tatsächlich sagen, es macht erstmal nichts mit mir, weil ich weiß, was wir hier tun, warum wir das machen und welchen Grad der Professionalität wir haben und alle anderen haben, und dem vertraue ich halt. Und deswegen beschäftigt mich das natürlich sehr, weil Menschen betroffen sind und mir tun die Menschen leid.
Ja.
Aber erst einmal bleibe ich fokussiert und würde trotzdem natürlich fliegen gehen, logisch.
Man ist betroffen, wenn man das hört, aber doch nicht betroffen. Also, hört sich doof an, ne? Aber es ist so, man ist betroffen, dass es passiert ist, aber nicht betroffen, weil man in der gleichen Branche ist. Weil es in dem Moment betrifft mich nicht, weil ich halt einfach da so ein extremes Vertrauen habe und einfach mich verlassen kann, dass da genau alles gecheckt wird. Und so ging es mir auch mit Japan Airlines, ja, da war ich auch immer, war ich zu 100% sicher, dass die da wirklich sehr penibel alles checken und auch in die Ausbildung stecken und. Da wird einfach nicht an sowas, ich sag jetzt mal, gespart oder sowas wird halt nicht vernachlässigt. Ja, und da...
Genau.
Und das ist halt unfassbar wichtig. Und deswegen bin ich auch mit einem ganz guten Gefühl auf meinen Flug gegangen. Natürlich haben mir alle Menschen, die wirklich an Bord kamen und auch mit Flugangst und so, es waren unfassbar viele, die sich gemeldet haben aufgrund dieser ganzen Geschehnisse an diesen Tagen, haben sich auch an uns gewandt. Ja, Flugangst und jetzt die Nachricht mit India. Ich kann das total nachvollziehen, weil das macht ja was mit jemandem, der eh schon Flugangst hat.
Klar.
Na, und nicht aus unserer Perspektive den Blick hat. Aber ich kann immer wieder sagen, es mag sein, dass ein Ticket teurer ist bei einer bestimmten Airline, aber dafür hat es auch seinen Grund. Ja, also da wird halt auch investiert in die Technik, in die Sicherheit, in so viele Dinge. Und das darf man einfach nicht außer Acht lassen.
Also ne, deswegen, es hat kein Blaming gegenüber irgendwelchen Airlines zu tun.
Nein.
Es geht ja darum, wenn mir tun die Menschen leid, ja, sowohl die Passagiere als auch die Crew oder eben in dem Fall ja auch die Menschen, die am Boden dabei ums Leben gekommen sind, gar keine Frage. Mhm. Ich würde trotzdem nur so großes Vertrauen haben, dass ich selber fliege, und was den Unfall angeht oder die Hintergründe oder die Ursachen dafür, da habe ich dann eben auch vollstes Vertrauen in die Untersuchungskommission, die jetzt die Ursache herausfinden wird. Und leider dauert so etwas, oder es ist halt für die Öffentlichkeit immer die Frage, direkt wenn das passiert ist, will man einen Schuldigen haben oder eine Ursache oder irgendwas. In der Regel sind alle Unfälle ja begründet auf einer Fehlerkette, also auf mehreren Sachen, die zusammengekommen sein müssen. So wird es allerhöchstwahrscheinlich auch hier sein. Ich möchte aber hier keinerlei Spekulationen anstellen, was hier irgendwie sein könnte, weil das alles unseriös ist, sondern ich warte auf den offiziellen Untersuchungsbericht und dann kann man sich das anschauen. Und dann ist auch der Moment, wo man eben aus solchen Unglücken etwas lernen kann, wo man etwas mitnehmen kann, wo man sagen kann, oh ja, könnte das eigentlich in dieser Konstellation irgendwie einem selber auch passieren? Ja. Oder was sind vielleicht Situationen, die ich so ähnlich vielleicht schon mal in der Entwicklung gesehen habe? Und so kann man aus ganz vielen Unglücken der Vergangenheit eben etwas lernen. Und das ist ja das Besondere an der Fliegerei, dass man genau das macht, dass man diese Unglücke nimmt und nicht einfach sagt, oh, das war jetzt ja sehr tragisch und schwamm drüber, sondern genau hinguckt und sagt, okay, was war jetzt auslösender Faktor? Welche Fehlerkette, welche Folge hat dazu geführt, dass sich das jetzt genau so entwickeln konnte? Mhm. Und deswegen wird ja die Fliegerei immer sicherer, weil man ja eben permanent dabei ist, daraus zu lernen und permanent auch Sachen zu verändern. Wenn ich zum Beispiel überlege, wenn ich mir die Checklisten anschaue von vor 30 Jahren, als ich anfing zu fliegen, und heute sind die teilweise komplett anders. Ja. Auch die Art und Weise, wie man Sachen macht. Du weißt es auch von euren Checklisten bei Notfällen. Mhm. Und das ist nicht so, weil irgendjemand sich denkt, nee, das müssen wir jetzt mal anders machen, sondern weil man aus Fehlern oder aus Fehlern irgendwo anders gelernt hat. Und da das ja immer eine Fehlerkette ist, mhm, ist es ja wichtig, diese Sachen immer zu unterbrechen und zu sagen, okay, nee, das machen wir jetzt hier so, jetzt haben wir hier diese Checkliste oder dieses Wording oder wir machen das jetzt genau andersherum, weil sich das erwiesen hat, dass es so wesentlich sicherer ist. Und das ist halt etwas, was ich unheimlich klasse an der Fliegerei finde, ja, dieser Lernprozess.
Absolut. Und ich meine, ich habe letztens wieder so einen Kommentar gehabt zu meinem Reel mit dem Kaffee und Cockpit. Das weißt du, du weißt, welches Reel ich meine, ne? Mhm. Da hat dann einer geschrieben, ja, die Piloten können ja wenigstens was, aber die dummen Flugbegleiter, die können ja nichts und die können ja nur Kaffee servieren, irgendwie sowas. Und ich muss sagen, da habe ich nur gedacht, da schreibt einer, der überhaupt keine Ahnung hat, wie viele Updates wir haben, wie oft wir uns updaten müssen an Neuigkeiten, an Regularien, an Gesetzen, an Regeln, an Vorgehensweisen, an internen und externen Vorgaben. Wie oft, also ich habe jetzt letztens meine ganzen, ich sag mal, die Updates gelesen. Ich saß bestimmt 2 Stunden da und habe jedes Update gelesen und das sieht keiner. Ja, die Leute denken, die geht ein bisschen Jet-Set-Leben und ist mal ein bisschen unterwegs und schön, ja, dann postet sie aus dem Layover und ist dann, ja, und der Job, ja, ein bisschen Kaffee servieren, Essen servieren. Nee, Leute, es ist so, also diese Verantwortung, die wir tragen. Und wenn wir in irgendeinem Fall falsch handeln, werden wir zur Rechenschaft gezogen, weil wir alle Regularien kennen müssen und wissen müssen und immer up-to-date sein müssen. Und das ist wirklich kein Kaffee- oder Tee-Servierjob mehr. Überhaupt nicht.
Es ist ja vor allen Dingen, vollkommen richtig.
Ja.
Es ist ja vor allen Dingen das, weißt du, das ist ja das, was man jetzt oberflächlich betrachtet sieht. Man sieht, wie du jemanden an Bord begrüßt oder jemanden einen Kaffee bringst zum Beispiel. Was aber im Hintergrund passiert, wofür du eben auch ausgebildet bist, ob das jetzt eine medizinische Grundausbildung ist, die du hast, oder ob es jetzt quasi der Feuerwehrmann ist, den du spielen darfst, oder ob es jetzt, ob du dafür jetzt da bist, dass du jemand von Bord bringen kannst in dem Falle eines Notfalls, mhm, dass du in der Lage bist mit deiner Crew, dass das Flugzeug in 90 Sekunden evakuiert ist. Das sieht ja keiner. Nee,
das sieht keiner.
Und das ist halt, das geht ja in anderen Berufsgruppen genauso, weißt du? Der Feuerwehrmann, der heute frei hat und bei sich im Garten grillt und der Nachbar, der denkt, der hat ja nur frei. Der sieht aber nicht, dass er die Nacht vorher vielleicht ein kleines Kind gerettet hat, was in einem verrauchten Schlafzimmer gewesen ist. Hm. Oder der Rettungssanitäter, der da steht an der Rettungswache und eine raucht oder sein Brötchen in der Sonne isst, weil gerade kein Einsatz da ist. Und der Typ, der vorbeifährt und sagt, ja, guck mal hier, da sitzen sie wieder nur in der Sonne. Der aber vielleicht vorher jemanden reanimiert hat, ja. Oder der Polizist, der dich blitzt und sagt, du bist aber zu schnell gefahren, du dich über den aufregst, weil er ja sonst nichts tut, aber der vielleicht vorher jemanden verhaftet hat oder jemanden gefasst hat, der jemand anders vergewaltigt hat oder was auch immer.
Ja.
Wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir diese ganzen Sachen sehen müssen. Diese ganze Gesellschaft funktioniert nur, weil es Menschen wie dich oder wie den Polizisten oder wie den Rettungssanitäter oder den Feuerwehrmann oder den Loader oder den Fluglotsen oder den Lokführer oder jeden, you name it. Nur deswegen funktioniert eine Gesellschaft, weil jeder seinen Teil dazu beiträgt. Und so etwas zu sagen, dass du hier nur Kaffee servierst, ist, mal abgesehen, dass es äußerst respektlos ist, ist es ja auch noch dumm.
Ja.
Weil es ja das andere völlig ausklammert.
Aber ich frage mich sowieso. Ich meine, ich beobachte das ja ganz, ganz oft, gerade auf Social Media oder Leute, die was im Fernsehen sehen. Die Menschen glauben nur noch das, was sie sehen. Sie denken nicht mehr nach, das Nachdenken, das auch hinterfragen, das passiert schon gar nicht mehr, sondern das, was sie sehen, das glauben sie auch. Und dann ist dieses Bild in ihrem Kopf fest und alles, was sie nicht sehen, das existiert dann nicht. Und das ist genau das, was du angesprochen hast.
Ja.
Dinge, die wir nicht sehen, die passieren ja trotzdem. Und nur weil wir in dem Moment jemanden, vielleicht den Polizisten bei der Bratwurstbude sehen, denken, ah, der schafft ja nichts. Ja, klar. Oder wenn die Flugbegleiterin nur Kaffee-Tee serviert, ist ja nur Saftschubse. Ne? So.
Genau.
Und das, das ist irgendwie so diese Gesellschaft, die aus meiner Sicht leider so in diese Richtung geht, der und nicht mehr hinterfragt, nicht mehr nachdenkt, nicht mehr sich informiert, obwohl wir heute unfassbar viele Möglichkeiten haben, zu googeln, zu schauen, zu recherchieren. Das hat man ja früher überhaupt nicht gehabt, ne?
Richtig.
So, und
ich denke, ich habe, weißt du, nur ganz kurz, ja. Manchmal denke ich, du hast, ich sehe das genauso wie du, aber ich habe manchmal die Hoffnung, dass es nur ein kleiner Teil dieser Gesellschaft ist, der vielleicht laut ist, der so etwas sagt oder schreibt, aber dass die meisten Menschen wirklich das noch verstehen. Ich weiß es aber nicht. Ich habe ja, ich habe die Hoffnung, dass es so ist.
Ja, ich weiß es nicht. Ich vermisse so dieses diese Menschen, die auch mal eine Sache hinterfragen oder die sich mal dafür interessieren und Fragen stellen. Hey, wie funktioniert das denn einfach? Ja.
Ja.
Und ich sehe es ja auch, wenn mir junge Menschen ja die Frage stellen, wie kann ich Flugbegleiter werden? Sag mir, wie ich Flugbegleiter, hilf mir, Flugbegleiter zu werden. Nein, ja. Es ist ganz einfach deine eigene Aufgabe, das Ganze für dich zu recherchieren. Du musst selbst dich hinsetzen, dich damit auseinandersetzen. Ich habe wirklich den Eindruck, dass die Menschen nur noch so eine abgefertigte, abgespeckte Version von dir haben wollen. Also es läuft ja irgendwie nur noch über ChatGPT, wird eine Sache vereinfacht dargestellt. Und die Leute sind so nicht nur schnelllebig, sondern sie wollen auch in der Verarbeitung schnell sein. Also ob sie zu einem Rechner mutieren wollen, die Information so kompakt wie möglich von dir zu bekommen, weil sie einfach selber teilweise nicht die Lust haben zu recherchieren. Und wenn ich mich jetzt hinstelle und auf Social Media irgendwas behaupte, dann glaubt die Hälfte der Menschheit wirklich das, was ich da sage. Und das ist echt schwierig. Also ja, aus meiner Sicht. Also
vollkommen richtig. Ich sagte ja nur, ich habe nur die Hoffnung, dass es nur ein kleiner Teil ist und dass die meisten Menschen, aber ich sehe, dass die meisten Menschen das noch hinterfragen, aber ich sehe genau diese Tendenz sehe ich natürlich auch.
Mhm.
Und wir können immer nur einen kleinen Teil dazu beitragen, indem wir erklären oder erzählen, wie ist denn das aus unserer Sicht, was bedeutet es eigentlich, Flugbegleiter zu sein, was bedeutet es eigentlich, am Check-in zu arbeiten, was bedeutet es eigentlich, überhaupt am Airport zu arbeiten, ne? Als Tankwagenfahrer oder als Loader oder als Fluglotse oder als Pilot.
Mhm.
Und wir können ja immer nur das machen. Weißt du, was die Menschen am Ende daraus machen, bleibt ja leider ihnen oder zum Glück ihnen überlassen. Das ist halt nur tatsächlich, wie du sagst, zu beobachten, dass es gerne verkürzt wird, vereinfacht oder eben auch, das fragen mich auch Leute, wie kann ich Pilot werden?
Mhm.
Da, ich antworte gerne, ich versuche allen zu antworten. Wenn mir jemand aber, also wenn jemand Hi sagt, antworte ich nicht. Und wenn jemand aber sagt, wie kann ich Pilot werden, antworte ich auch nicht. Genau aus dem gleichen Grund wie du. Wenn jemand die Basic-Frage nicht herausfinden kann oder sich nicht, wenn jemand spezifische Fragen hat, bin ich gerne bereit. Aber wenn jemand diese Basics nicht hat, dann bin ich auch nicht bereit. Ich meine, ich bin ja nicht dafür da, jedem das auf dem Silbertablett darzubieten. Welche Möglichkeiten es gäbe.
Ja, die Zeit, sich hinzusetzen und das alles runterzutippen, ist ja dann auch das eine. Deswegen, also ich kann auch nicht auf alle Nachrichten eingehen, was in diese Richtung geht, weil ich finde, damit unterstütze ich ja einfach auch dieses faule, die faule Vorgehensweise mancher junge Leute. Sie müssen sich selber, ich meine, schau mal, ich habe mich damals 99 bei Japan Airlines beworben. Es gab damals kein Internet. Ich weiß noch, dass ich bei der Auskunft angerufen habe. Ich glaube, wenn man die jungen Leute fragt, was ist die Auskunft, das wüssten sie gar nicht. Es existiert ja heute auch gar nicht. Oder gibt es die Auskunft noch? Nee, ne?
Gute Frage, ich glaube nicht. So. Ich weiß es aber nicht.
Es gab eine Nummer, man hat da angerufen und man hat dann gefragt, ich hätte gerne die Telefonnummer von da und von der und die Person aus der Stadt. Ne? Oder ich habe damals angerufen und gesagt, ich brauche die Telefonnummer und die Adresse von Japan Airlines in Frankfurt. So. Da hat die zu mir gesagt, das ist die Telefonnummer, aber wo die sind, kann ich Ihnen nicht sagen. Das müssen Sie die dort selbst fragen. So, dann habe ich angerufen, dann wurde mir erklärt, dass Sie im Terminal 2 sind, im D-Bereich, im dritten Stock. Und da bin ich mit meinem Smart aus Stuttgart nach Frankfurt gefahren. Ich war noch nie vorher in Frankfurt, also nicht alleine. Und habe mich da erstmal zurechtgefunden. Manch anderer heute mit all den Navi-Möglichkeiten und überhaupt Möglichkeiten, die wir heute haben, würde sich am Frankfurter Flughafen heute nicht mal richtig auskennen oder nicht finden. Ja, aber damals, ja, im Jahre 99, habe ich wirklich mit Karte, mit, frag nicht, ich mit Beschilderung versucht, mich an den Terminal heranzutasten, habe dort geparkt. Ich weiß nicht, 30 Mark hatte ich damals bezahlt, weiß ich noch genau, weil es ja echt viel Geld war am Flughafen. bin erstmal in den Terminal 1 gelaufen. Ich wusste ja nicht, wie komme ich denn zum Terminal 2? Dann hieß es, sie müssen diese Skytrain nehmen. Dann habe ich diesen Skytrain genommen, bis ich dann dieses Büro gefunden habe und meine Bewerbung abgegeben habe, ist ein halber Tag, also mehr als, ich war einen ganzen Tag unterwegs, ja. Und heute setzt man sich hin an den Rechner, an sein Handy, an sein iPad und gibt einfach nur ein www.lufthansa.com oder bilufthansa oder was auch immer und findet die Seite, alle Informationen, es gibt Videos dazu, es gibt so viele Möglichkeiten, sich diesen Beruf anzugucken, erklären zu lassen, ein Gefühl, ein Bild davon zu bekommen. Und dann
vor allen Dingen, ja genau, aber ist ja noch krasser. Du zum Beispiel postest oder jemand postet einen Link irgendwie für irgendeine Bewerbung. Und du bist da verlinkt und jetzt kannst du das reposten.
Ja.
So, jetzt machst du das, dann wird der Link ja nur dargestellt, aber den kannst du ja nicht anklicken.
Ja.
So, dann gibt, wenn du das machst, dann kannst du ja sicher sein, dass Leute fragen, der Link geht ja gar nicht.
Ja.
Wo du denkst, ja, aber du weißt ja, worum es geht. Du kannst es ja auch, das ist ja, das sind ja nur zwei Schritte, da selber auf diese Seite zu kommen.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja, ja, ja.
Da gebe ich dir schon recht, dass ich manchmal denke, wohin soll das gehen? Und du hast es ja richtig gesagt, manchmal, als wenn die Menschen wie Computer sein wollen oder so.
Ja. Ja, ich kann das manchmal nicht so nachvollziehen, dass eben diese Eigeninitiative fast nicht mehr stattfindet oder weniger wird und die Menschen immer den einfachen Weg wollen. Aber es funktioniert halt so nicht mehr. Ja, es ist irgendwann, also vieles muss man dann doch selber machen.
Ja, vor allem, wenn es ums eigene Leben geht, ja. Es wird einem ja dann nicht alles quasi vor die Nase getragen. Und wenn man mal eben erzählt, wie das früher war, ich glaube ich schon mal erzählt, einen halben Tag oder wahrscheinlich einen ganzen Tag gebraucht, meine Bewerbung zu schreiben auf einer Schreibmaschine, weil da darf ja kein Schreibfehler drin sein.
Ja.
Und wenn du in die Schreibmaschine schreibst, dann war das halt, ich weiß nicht, wie viele Seiten ich gebraucht habe, wie viel Papier, bis die denn so war, dass die ohne Schreibfehler war.
Ja. Du hast recht. Ich glaube auch, dass ich meine mit Schreibmaschine geschrieben habe. Ich mich nicht irre.
Ja.
Irgendwas.
Damals gab es ein Farbband und die Buchstaben musstest da richtig raufhämmern, damit er dann auch dagegen geschlagen hat. Und die konnten sich auch mal verheddern, diese Buchstaben. Das waren ja alles Sachen, das wissen ja meine Kinder, hätten keine Ahnung, wovon ich rede.
Es war halt so, dass früher man musste einfach sehr viel selbst tun, machen, agieren. Das, vieles ist ja heute wirklich vereinfacht worden. Und das hat aus meiner Sicht die Menschen wirklich auch faul gemacht in vielerlei Hinsicht. Die Eigeninitiative fehlt mir ganz, ganz oft in vielerlei Hinsichten. Und was hilft dagegen? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob man durch das Erwachsenwerden das ändert oder ändern muss. I don't know. Ich versuche es irgendwie auch meinem Kind beizubringen, dass er sehr viel selber machen muss, selber recherchieren muss. Aber es ist halt auch echt nicht einfach, weil der äußere Einfluss, also gerade Schule und alles, auch nochmal was dazu beiträgt. Also die gesamte Gesellschaft, ne? Es ist nicht einfach.
Ja, und die Möglichkeiten. Du hast ja mit dem Handy, du hast ja das gesamte Wissen sofort parat. Wenn du früher, du wolltest wissen, was ist eigentlich der größte See der Welt? Ja, da musstest du ein Lexikon haben, wenn deine Eltern kein Lexikon hatten oder kein großes oder kein gutes, dann musstest du irgendwo in eine Bibliothek fahren.
Richtig, ja. Also,
dann musstest du das, und heute, wie gesagt, heute fragst du ChatGPT oder Google oder Alexa.
Ja, ja.
Ja, und du musst ja nicht mal gehen, das ist ja alles, also sehr convenient, ich nutze das ja auch, ist alles gut, ich will das ja auch gar nicht zurückdrehen. Aber was du sagst, diese Eigeninitiative ist dann manchmal schon ein bisschen fragwürdig. Oder da wünsche ich mir, dass Menschen ein bisschen mehr Eigeninitiative für sich aufbringen würden oder könnten.
Ich bin tatsächlich gespannt, wie es in den nächsten 10, 20 Jahren die Welt aussehen wird mit dieser Haltung, den es ja so in der Gesellschaft gibt. Auch in Bezug auf Aviation, weil da brauchen wir Eigeninitiative immer, jeden Tag, an jeder Stelle. Du musst wirklich aktiv sein. Du kannst nicht warten, bis dir einer sagt, hey, du musst das jetzt machen. Du musst selber immer zu jeder Zeit eine Eigeninitiative, deine Eigeninitiative dabei haben, um zu reagieren, wenn was ist. Und nicht warten, bis dir einer sagt, hey, guck mal da oder hier oder da. Du musst immer alert sein. Und das ist in Bezug auf, also wenn ich das Ganze jetzt auf die Aviation-Branche jetzt reflektiere, bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Wirklich.
Ja. Ja, das bin ich auch. Also, aber das ist ja das Schöne am Leben, dass es spannend bleibt und man gar nicht so viel vorhersehen kann. Und es gab sicherlich vor 30 Jahren auch Entwicklungen, wo jemand gesagt hat, oh, das gefällt mir nicht oder das finde ich jetzt komisch, die dann vielleicht gestoppt haben oder gar nicht mehr weitergegangen sind. Und welche, die halt viel weitergegangen sind. Ich glaube nicht, vor 30 Jahren hat man das Internet, das es ja in den Anfängen gab, komplett unterschätzt, hat es nicht für möglich gehalten. Ja. Und es hat 1992 jemand gesagt, dieses Internet wird sich nie durchsetzen. Und dieserjenige hieß Bill Gates. Das zeigt schon, dass ja Entwicklungen schwer vorherzusagen sind, weil offensichtlich ja jemand, der sich damit auskennt, sagte,
Wahnsinn,
ja, das wird ja nichts.
Ja.
Insofern, ich gebe dir vollkommen recht. Ne? Also ich bin auch sehr gespannt, wie sieht denn die Welt in 20 Jahren aus? Ne?
Ja. Ja, wir werden das vielleicht erleben oder auch nicht. Ich weiß es nicht.
Ja. Auch sehr, also es wäre schön, wenn wir es erleben. Es wäre sehr schön, wenn wir es irgendwie zusammen erleben. Und wenn wir es nicht erleben, ja gut, bin ich mir ganz sicher, dass die Welt ganz genauso weitergeht. Und dann ist es eben so.
Irgendwie geht ja die Welt immer weiter, egal wie, aber. Wie gesagt, ich habe halt einfach so gedacht, so wie ich die Fliegerei kennengelernt habe und auch bei einer Japan Airlines gesehen habe, mit welcher Präzision man da jedes kleine Detail fertigstellt und wirklich fünfmal checkt, dass keine Fehler passieren und so. Diese Zuverlässigkeit, das ist in der Gesellschaft so ein bisschen verloren gegangen. Also auch in Deutschland, ne? Ich meine, früher hat alles funktioniert und man konnte sich darauf verlassen, dass das, was der Handwerker gemacht hat, auch hält. Oder was
heute
man kauft.
Bestellen die Leute was bei Temu.
Ja.
Und Hauptsache, es ist billig und wenn es kaputt ist, dann schmeißen sie es weg. Oder sie schmeißen es gleich weg, weil es kommt irgendwoher, funktioniert nicht oder sieht nicht so aus, wie sie es wollten.
Ja.
Wie gesagt, es geht mir nicht um die einzelne Sache, aber es geht mir um den Konsum von unnützem Kram. Ja.
Ja. Naja, wir werden sehen. Es ist auf jeden Fall, wie du sagst, spannend, wie sich das alles weiterentwickelt. Und bis dahin schauen wir ja trotzdem, dass wir die Flieger sicher von A nach B bringen und Menschen an ihr Ziel. Und hast du denn irgendwie was Schönes erlebt in letzter Zeit?
Ich erlebe immer schöne Dinge. Die Frage ist ja gar nicht, also wenn ich dich sehe, ist immer eine schöne Sache.
Oh.
Ne? Aber auch sonst sind es schöne Dinge, die ich erlebe. Es hat oft die Frage der Perspektive. Ich war jetzt gerade in China, in Shanghai und hatte einen Freund von mir dabei.
Aha.
Und der witzigerweise in Shanghai studiert hatte und da auch als Austauschschüler war und fließend Chinesisch spricht. Und für den war das ja so ein Flashback, weil der war jahrelang nicht mehr dort und hat seine Gastfamilie wieder getroffen. Und das war cool. Und wenn wir eben da irgendwo auf dem Markt waren oder wir waren was essen zusammen und er mit den Menschen Chinesisch geredet hat, fand ich das halt faszinierend, weil ich halt natürlich keinen blassen Schimmer davon hatte, worüber sie sprechen, aber die Chinesen fanden das wiederum sehr faszinierend, dass er so perfekt Chinesisch sprach.
Mhm.
Also das war ein ganz tolles Erlebnis, das dabei zu sein oder dass ich ihn dabei hatte. Also insofern, ich nehme hin und wieder mal Freunde mit und das sind immer sehr besondere Erlebnisse, weil wenn du jemanden dabei hast, Angehörige, dann erlebst du diesen Umlauf nochmal, ganz anders und du erlebst ihn ja auch quasi ein bisschen durch die Augen des anderen, der dann mal sieht, was es eigentlich wie besonders das eigentlich ist, was wir da tun und tun dürfen, was wir dort erleben. Und das macht einen dann wieder dankbar oder gibt einem auch wieder Demut dafür, für das, was man da tut. Ja,
ja, das ist schön. Ich habe es ja gesehen, ich weiß es ja auch von dir und ich finde, so stressig das manchmal ist, jemanden dabei zu haben, doch ist es ja schon besonders, weil derjenige auch nochmal so einen Blick für deinen Job bekommt oder wie dein Job so abläuft. Und egal wen ich jetzt bisher dabei hatte, sei es jetzt mein eigener Ehemann oder auch Freunde, meine Eltern, die haben immer gesagt, boah, das ist ja doch ganz schön anstrengend oder ah, das so hatte ich es mir nicht vorgestellt. Also da siehst du, dass Menschen immer so eine abgefertigte Meinung haben oder so ein Bild in ihrem Kopf und immer davon ausgehen, dass es so ist, bis sie es selbst erlebt haben. Und erst dann fangen sie an, umzudenken. Und das ist eigentlich schade, dass wir nicht viel offener sind oder beziehungsweise, dass wir nicht erstmal Fragen, Fakten abchecken und anhand der Fakten urteilen, sondern dass wir einfach dazu neigen, schon mal zu urteilen und eine Meinung zu fällen oder eine Meinung zu haben. Und ich versuche immer genau deshalb, wenn irgendwas ist, mir Fakten zu holen und anhand der Fakten mir ein Bild zu machen.
Das ist auf jeden Fall wünschenswert. Und diese Abkürzung, dass man das einfach so glaubt, wie es so sein könnte oder aus seiner Sicht eben beurteilt, ist leider verbreitet, sehe ich auch so. Und das ist ein bisschen schade. Mhm. Da hilft es dann aber eben, wenn man eben Freunde mitnimmt oder auch Verwandte, dass sie dann mal sehen, oh, ja, das ist vielleicht doch anstrengender, als man dachte. Ja. Oder jetzt weiß ich, was er meint, wenn sie einen Nachtflug zurückhaben. Jetzt weiß ich, was er meint, wenn die morgens um 5.30 Uhr landen und er dann noch irgendwie nach Hause muss oder und dann der ganze Tag vor ihm ist. Wie macht man das eigentlich? Mhm. Und diese ganzen Situationen, wenn man das mal erlebt hat, ist es eben was anderes. Und wenn man das eben nicht nur als Passagier erlebt hat, sondern wie das ist, wenn man 48 Stunden in China Aufenthalt hat und wieder zurückfliegt, das ist ja etwas, was normalerweise die Passagiere in der Regel nicht haben. Es gibt natürlich auch Geschäftsreisende, die es genauso haben, gar keine Frage. Die beneide ich auch nicht, aber auch da würde ich das nicht beurteilen, sondern ich weiß es sehr wohl einzuschätzen, was es bedeutet, wenn ich irgendwo hinfliege, jetzt nach Asien und da im Prinzip sofort das erste Meeting habe, kann ich das ungefähr nachvollziehen, wie man sich fühlt, wenn man diesen Flug zwar nicht gearbeitet hat.
Aber trotzdem
vielleicht gar nicht richtig gut schlafen konnte oder vielleicht trotzdem noch irgendeine PowerPoint-Präsentation angeschaut oder weiterverarbeitet hat. Also das kann ich auch nur unterschreiben. Es ist immer wichtig, sich erstmal mit den Fakten auseinanderzusetzen und dann sich in die Situation des anderen hineinzuversetzen, bevor man jetzt irgendwie über jemanden urteilt.
Ja, das ist so. Ja, dann wollte ich ja noch mal kurz ansprechen, dass wir ja unsere Werbeeinnahmen, die wir hier beim Podcast durchlaufen lassen, spenden. Ja. Und die Einnahmen vom letzten Jahr, abzüglich aller Kosten, die wir ja auch trotzdem haben für die Plattform etc., an Cargo Human Care gehen. Das hatten wir ja beide so beschlossen. Und da freue ich mich einfach, weil unsere Zuhörer quasi auch dazu beitragen, dass wir was Schönes schaffen, dass wir Menschen helfen, dass wir Kindern morgens eine Banane ermöglichen, bevor sie hungrig sich an den Schreibtisch setzen und quasi die Schule beginnen. Ich finde, alleine solche Kleinigkeiten machen unfassbar viel aus. Und letztendlich unterhalten wir uns, Menschen hören zu und da entsteht ein bisschen Geld. Und das geben wir für einen guten Zweck aus. Ich finde das einfach großartig.
Absolut, das sehe ich genauso. Und jeder von euch da draußen kann natürlich auch was spenden, logisch. Ja. Aber kann auch einfach unseren Podcast liken. Und je mehr 5-Sterne-Bewertungen wir haben und je mehr anderen Freunden oder ja bekannten Kollegen ihr das sagt und die das hören, je mehr Menschen hören das und je mehr Geld können wir dann eben spenden für zum Beispiel Cargo Human Care, wo wir eben 100%ig genau wissen, dass das Geld genau dort ankommt oder wo es gebraucht wird und dass damit auch wirklich sehr, sehr sinnvolle Sachen gemacht werden.
Richtig. Ja, weil ich hatte eben auch Nachrichten gehabt, so dass es eben nervig ist, dass Werbung läuft. Ja, wir versuchen jetzt nicht, dass zu viel Werbung läuft. Ich denke, das ist so im Rahmen. Aber das geht halt wirklich für einen guten Zweck und wir haben uns ja auch gute Gedanken dazu gemacht und ja, ich freue mich einfach, dass wir das verwirklichen konnten.
Das mit der Werbung hat noch ein lustiges Feature, falls ihr das mal im Ausland hört oder wie gesagt, nicht in der gewohnten Umgebung, wird die Werbung auch eine andere sein, die ihr bekommen
werdet. Das stimmt.
Also wenn ich jetzt in den USA zum Beispiel unseren Podcast anhöre, dann werde ich mit ziemlich großer Sicherheit irgendwelche amerikanische Werbung bekommen. Das ist ja auch mal ganz lustig.
Ich war, ich habe mir tatsächlich unsere Folge in Usbekistan angehört und da kam da so
nicht dein Ernst.
Okay, whatever.
Whatever, egal. Ich kaufe das erstmal, das Lammfell oder was auch immer das ist. Oder die,
es war so lustig, wirklich. Es war so lustig. Habe ich total vergessen, dir zu sagen, aber ich habe mir auch keine Gedanken gemacht, jetzt wo du es ansprichst. Ja.
Ja. Ja, sehr cool.
Ja.
Ich meine, das bringt mich ja zu der Frage, was du erlebt hast, aber das habe ich ja alles gesehen. Also dann müssten wir jetzt eine neue Folge, glaube ich, machen, wenn du erzählst von den Orten, wo du wieder gewesen bist und was du erlebt hast, oder?
Ja, ein bisschen habe ich es ja schon in der letzten Folge erzählt, wie schön es da war. Ich bin immer noch so überwältigt über dieses Land und möchte auf jeden Fall auch nochmal mit meiner Familie hin, weil es so besonders war. Es war einfach so mega, mega exotisch. Und wir bereisen ja wirklich viel die Welt, ne? Also wir sehen ja wirklich viel. Aber ja, das war einfach sehr magisch, wirklich. Und ja, ich kann es wirklich jedem nahelegen, auch mal Ziele zu besuchen, die nicht immer so auf dieser, ja, ich sag mal,
auf dieser Bucketlist oder Top-Ten-List von wem auch immer stehen.
Ja, also immer die gleichen Ziele und immer diese gleichen Instagram-Fotos, wo dann hunderte Leute anstehen und du dann kurz deine 5 Sekunden bekommst für dein Bild. Ich finde das furchtbar. Das hatte ich in Usbekistan nirgendwo, obwohl das wirklich sehr also gut besucht war, hatte man trotzdem nicht das Gefühl, dass es überfüllt ist. Und es war halt einfach, sowas habe ich in dieser Art tatsächlich nirgendwo gesehen. Außer vielleicht, ich weiß, dass es im Iran solche Bauten gibt, aber ich selber war weder in Isfahan noch in diesen ganzen antiken Städten im Iran. Ist ja auch schwierig gerade. Aber Usbekistan, also die Seidenstraße, diese Vielfalt, das war schon toll. Schön. Also ich weiß ja auch, dass Lufthansa früher... Seid ihr nicht nach Taschkent geflogen?
Ja, ich glaube schon, aber ich nicht. Also das, ich bin ja früher als Co-Pilot auf der 747 geflogen, die ist da nicht hingeflogen. Aber es gab immer mal wieder solche Ziele. Aber es gab ja auch, wir sind ja auch mal nach, hattest ja bereits gesagt, nach Aschgabat geflogen. Also es gibt immer wieder Ziele, die exotisch besonders sind oder wo man vielleicht sogar bei früher im Atlas oder heute bei Google Earth nachgucken muss, wo ist denn das eigentlich überhaupt? Mhm. Weil man das vielleicht sogar noch nie gehört hat.
Ja. Ja, also ich kann wirklich nur sagen, just do it, weil es ist nicht vergleichbar.
Ja.
Ja.
Das ist sehr schön. Also das trifft ja auch viele Ziele zu. Also wenn jetzt jemand nicht so weit fliegen will, du warst ja auch in Mostar in Bosnien, das ist, glaube ich, auch total schön.
Ja.
Und es ist eigentlich egal. Hauptsache, man fliegt irgendwo hin oder man bereist die Welt in meinen Augen. Das sage ich nicht, weil ich Pilot bin und weil ich das toll finde, wenn viele Menschen mit uns fliegen. Das natürlich auch. Aber das Wichtigste an der Fliegerei ist ja, dass es Menschen verbindet, dass Menschen andere Länder, andere Menschen kennenlernen und dass man so die Welt sozusagen ein bisschen kleiner wird und sich ein bisschen besser versteht.
Ja, das ist so.
Das finde ich eigentlich das, das Tollste an meinem Beruf.
Ja, das ist so. Ja, das sehe ich auch so. Also es ist, die Welt hat so viel zu bieten und ich sehe halt auch, also ich versuche, ich bin jetzt diesen Sommer wieder auf Kreta, weil es mir da super gut gefällt. Aber eigentlich müsste ich andere Ziele mal erkunden. Also ich ertappe mich ja selbst dabei, dass ich immer im Sommer die gleichen Ziele anfliege oder für einen Familienurlaub aussuche. Aber eigentlich wäre es schöner, wenn man auch mal was ganz Verrücktes macht. Nur dieses Jahr war es einfach schwierig aufgrund der Gesamtsituation auf der Welt. Es ist einfach wirklich schwierig, an bestimmte Orte zu kommen, weil man wieder da nicht drüber fliegen kann und da nicht. Und das ist so alles so unsicher. Und trotzdem wollten wir uns das jetzt nicht nehmen lassen, zu verreisen, weil ich finde, man muss halt trotzdem schauen, dass man das Leben genießt, egal wie.
Ja, so ist es.
Ja.
Exakt. Sonst kannst du natürlich, wenn du was Exotisches willst, auch nach Norddeutschland kommen. Da weißt du nie so ganz genau, ob es wirklich warm ist. Ja, das ist ja auch so ein bisschen für dich so ein bisschen eine Herausforderung. Ja, wenn du es im November oder im Januar machst, dann kann ich dir versprechen, dass es sogar sehr wahrscheinlich gar nicht so warm sein wird. Das wäre dann vielleicht gar nicht so dein Top-Ziel.
Naja, weißt du, ich war ja jetzt, wann war ich denn in Hamburg?
Ist nicht lange her, ich weiß.
Ist ja echt nicht lang her und da war es echt kalt. Also bei aller Liebe, ja. Aber wie kann man eigentlich, wann war ich im Juni?
Wie kann man?
Im Juni war ich doch da.
Ich weiß.
Es war arschkalt, Entschuldigung. Sorry, my expression.
Ich weiß. Ja, und dazu hat es auch gerne noch so ein bisschen geregnet. Das macht das Ganze dann noch sehr heimelig.
Ja, also es ging gar nicht, ehrlich.
Ich kenne die Problematik.
Ja.
Ich würde, es ist ja hautfreundliche Luft, man muss es ja dann positiv sehen.
Ja. Naja.
Ich sehe, ich werde dich nicht überzeugen.
Nee.
Es ist alles fein. In Griechenland im Juli oder August wird es auf jeden Fall nicht zu kalt sein. Da bin ich sehr sicher.
Ja. Naja, also ich denke, es wird hoffentlich nicht allzu warm werden, weil ich habe jetzt auch gemerkt, dass ich jetzt zu dieser Hitze nicht, also ich vertrage es nicht mehr.
Ja gut, mit 26, da merkst du es langsam, das Alter. Das ging mir auch so, ist nicht schlimm.
Ja.
Das wird jetzt, das geht langsam bergab.
Naja, wenn du einen Pool hast, kannst du immer mal reinspringen und dich ein bisschen abkühlen. Das geht ja dann noch. Und genau. Die meisten Häuser, die wir dort, also das Haus, was wir haben, hat auch eine Klimaanlage. Ja. Kann ich so ein bisschen mich dann auch abkühlen.
Siehst du.
Aber ja, noch für mich noch weniger als 2 Wochen. Ich freue mich wie Bolle. Ich hatte jetzt eine harte Zeit hinter mir, viel gearbeitet auch, du ja auch.
Ja.
Und ja. Ja.
Aber es kann ja sein, wenn du denn da bist, dass ich an dem, also wenn du auf Kreta bist, dass ich nach Dubai fliege. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir über Dubai, ach nicht über Dubai, dass wir nach Dubai über Kreta fliegen.
Aha.
Okay. Und dann würde ich winken.
Dann könntest du winken.
Würde ich machen. In der Hoffnung natürlich, dass du zurückwinkst. Das werde ich genau beobachten.
Ja, okay, melde dich, sag Bescheid, dann schicke ich dir ein Winkelfoto.
Sehr gut, sehr gut. Genau so werden wir das machen.
Oh Mann.
Das ist eine gute Idee.
Ja, lieber Klaus, das war für mich wieder eine sehr interessante Folge.
Ja.
Und ich hoffe auch, dass du das genauso siehst oder nicht?
Sehe ich hundertprozentig genauso. Das war wirklich ganz, ganz toll. Hat mir richtig viel Spaß gemacht.
Ja.
Auch wenn das die Themen teilweise etwas ernster waren, aber ich finde den Austausch mit dir immer super klasse.
Geht mir genauso.
Und kriege immer wieder neue Blickwinkel, neue Sichtweisen und ja, das gefällt mir sehr gut.
Ja, gefällt mir auch. Also das Podcasten ist immer, ich gehe immer sehr inspiriert dann aus dem Ganzen raus.
Schön, das geht mir genauso.
Ja, schön. Na gut.
Ich hoffe, es geht allen anderen auch ganz bisschen so, egal wo ihr seid, ob ihr gerade mit dem Camper durch Australien fahrt oder in Usbekistan jetzt gerade Werbung für Teebeutel gehört habt oder in Amerika gerade einschlaft oder einfach nur in Deutschland bügelt oder was auch immer ihr macht.
Auto fährt.
Ich hoffe, Autofahrt, genau, joggen, einschlafen, was auch immer. Ich hoffe, euch geht es gut. Von mir aus wünsche ich euch weiterhin so schönes Wetter, vielleicht etwas geringere Temperaturen und natürlich always happy landings.
Ja, das wünsche ich auch allen. Morgen soll es 10 Grad weniger werden, da freue ich mich schon drauf.
Sehr gut, alles klar.
Alles klar.
Okay.
Also, Klaus,
bis dann.
Bis bald.
Liebe Gäste, wir sind soeben gelandet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.